Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Digital Detox, Unplugging, Dopaminfasten, so und ähnlich lauten die Schlagworte, wenn es um einen Verzicht von Social Media, Smartphone und sonstigen nicht analogen Vergnügungen geht. Denn immer mehr Menschen merken, dass Instagram und Twitter anstrengend sind und kommen häufiger ans Ende ihrer digitalen Belastbarkeit. Bei vielen entsteht der Wunsch, sich stärker aus dem Netz zurückzuziehen. Wie das gehen könnte, hat der Medienforscher und Professor an der Tübinger Universität Guido zur Stieke in seinem Buch Taktiken der Entnetzung zusammengefasst. Welche Taktiken es unter anderem gibt, darüber wollen wir nun mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr zur Stieke.
Guten Tag.
Sie beschreiben ja drei Wege, Totalverzicht, Teilverzicht, Fasten. Sind alle für jeden geeignet oder brauchen bestimmte Gruppen eigentlich auch bestimmte Taktiken der Entnetzung?
Na, zunächst mal ging es mir in dem Buch darum, einleitend gewissermaßen prototypische Formen der Entnetzung, des Verzichts darzustellen. Und da gibt es meines Erachtens drei große Diskurse, die Sie ganz richtig benannt und zusammengefasst haben. Da gibt es eine, einige wie etwa Jaron Lanier, der für einen sehr radikalen Bruch eintritt und sagt, löscht euren Social Media Account. Da gibt es andere wie das Urgestein der digitalen Medienkultur, Howard Rheingold, der in seinen späteren Veröffentlichungen sagt, ja, das sind großartige Technologien nach wie vor, die uns da zur Verfügung stehen, aber wir müssen lernen, wir müssen uns anpassen, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Und dann gibt es wiederum eine dritte Gruppe, das sind Menschen, die nicht selten sehr erfolgreich selber in der Medienbranche tätig sind, die sagen, der Schlüssel zum Geheimnis besteht darin, dass wir einfach mal häufiger pausieren, dass wir unsere Kräfte dann wieder sammeln und sozusagen ein Medienfasten oder ein Mediensabbat einlegen, um dann nur umso gestärkter uns den digitalen Medien wieder zuzuwenden und sie produktiver als jemals zuvor zu nutzen.
Sind es denn im Endeffekt nicht häufig sehr erfolgreiche Leute, die genau diese Techniken anwenden können? Wer kann sich das überhaupt leisten, sich da zu entkoppeln?
Also zunächst einmal neige ich dazu, Ihnen dazu zu stimmen. Also ich denke, dass Entnetzung heute sicherlich etwas, also sozusagen nicht gleich verteilt ist in unserer Gesellschaft, sondern etwas mit Bildungschancen zu tun hat und auch mit den Chancen überhaupt verzichten zu können. Das stimmt. Also es gibt eine durchaus lebendige Diskussion, die darauf hinweist, dass Entnetzen sozusagen für das Heer an Flexploiteten, also an sozusagen zur Flexibilität verdammten Kurzzeitarbeitern, dass das für die gar nicht zu haben ist, sondern dass das also schon Luxus darstellt. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beobachte ich eben auch, dass Menschen, die sich heute bewusst entnetzen, etwas ganz Ähnliches tun, was früher Eliten getan haben, also der Chef oder die Chefin im Büro, die gesagt hat, bitte in der nächsten Stunde keine Pause, die geschützt war durch eine dicke, holzvertäfelte und lederverstärkte Tür und gesagt hat, bitte keine Anrufe durchstellen, niemanden reinlassen, ich brauche jetzt Zeit zum Nachdenken. Das ist sozusagen eine Praxis, die man also heute in der Breite der Gesellschaft beobachten kann. Also so stimmt im Grunde genommen beides. Ja. Einerseits ist es etwas, was sozusagen, ich sage es jetzt mal etwas salopp, bildungsnahe Schichten tun. Auf der anderen Seite tun die wiederum etwas, was früher ganz wenige Menschen, gesellschaftliche Eliten getan haben.
Aber ist es nicht am Ende des Tages auch eine Generationsfrage, nicht nur eine Klassenfrage, sondern möchten alle sich entnetzen, auch die Digital Natives, die jetzt so gerade heranwachsen, oder ist das was für die älteren Bildungsbürger?
Also ich glaube, dass sich jeder auf seine Art und Weise entnetzt und auf seine Art und Weise die Kontrolle über seinen Alltag versucht zurückzubekommen. Und insofern muss man natürlich sehr genau unterscheiden, sozusagen mit wem man es gerade zu tun hat, wer sich wovon entnetzt, das stimmt. Aber meine Beobachtung ist eigentlich die, dass dies alle gesellschaftlichen Altersgruppen gewissermaßen betrifft. Also ich habe in meinem Buch Fälle beschrieben, beispielsweise von einer älteren Dame, die sehr bewusst ihren WhatsApp-Konsum einschränkt und versucht zu begrenzen. Ich habe mit einem älteren Herrn gesprochen, der sehr bewusst kein eigenes Smartphone besitzt, sondern einfach nur ein sogenanntes Feature-Phone, also ein altes Gerät, das eine SMS abschicken kann und die Klingeltöne variieren kann. Aber ich habe eben auch mit einer jungen Frau gesprochen, die genau das gleiche Nutzungsverhalten an den Tag gelegt hat, die mir mit sehr viel Überzeugung gesagt hat, dass auch sie nur ein solches nicht netzfähiges oder nicht internetfähiges Feature-Phone benutzt.
Sind die repräsentativ, frage ich jetzt jetzt einfach mal so dazwischen, denn das sind häufig Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis, aus Ihrem Umfeld, die Sie anonymisiert haben. Das sind ja dann vielleicht auch doch ein bisschen die Eliten, oder? Das ist schon eine Filterblase. Oder haben Sie da quer durch die Gesellschaft gefragt?
Also ich habe keinen Hehl aus der Tatsache gemacht, dass das Umfeld, das ich beobachtet habe, tatsächlich sozusagen das Umfeld, das für mich persönlich erreichbar und beobachtbar war, dass das mit Sicherheit nicht repräsentativ ist für den Rest der Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite in einer besonderen Weise sensibilisiert für die Herausforderungen unserer Zeit und insofern möglicherweise auch deswegen sozusagen ein ganz guter Beobachtungsgegenstand, weil man hier etwas sehen kann, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass sich das, je länger wir es mit digitalen Medien zu tun haben, dass das etwas ist, was sozusagen immer weiter in alle gesellschaftlichen Bereiche diffundiert.
Und ist es deshalb nicht gerade wichtig am Ende des Tages, dass wir Medienkompetenz erlangen, dass wir den Menschen, sage ich mal, Mittel an die Hand geben, wie sie damit umgehen können? Man muss ja auch nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken, weil man einen Fernseher hat, und man muss auch nicht die ganzen Tag aufs Smartphone starren, nur weil man eins in der Tasche hat.
Ja, das ist richtig. Ein Anlass, sozusagen mein Buch zu schreiben, war sozusagen auch die Beobachtung, dass es eine Renaissance, wenn nicht sogar ein Erstarken eines neuen medienpädagogischen Imperativs gibt, lernt, Medien zu nutzen. Es ist eine interessante historische Entwicklung, dass sich früher die Entwicklung neuer Medien am Vorbild des Menschen gewissermaßen orientiert hat. Also der Fluchtpunkt der Medienentwicklung bestand darin, dass man gesagt hat, also wenn es uns beispielsweise gelingt, einen Computer zu bauen, der mit einem Menschen verwechselt werden könnte, also der genauso mit einem Benutzer interagieren könnte wie ein Mensch, und dieser Nutzer nicht weiß, kommuniziere ich eigentlich gerade mit einem Computer oder sitzt am anderen Ende der Leitung tatsächlich ein Mensch. Das war sozusagen der Fluchtpunkt der Medienentwicklung über lange Jahre und Jahrzehnte. Und heute ist das in Teilen umgekehrt. Heute beobachte ich, dass diese Appelle nach der Ausbildung von Medienkompetenz im Grunde genommen nun sozusagen das Leitbild umdrehen und sagen, wir Menschen müssen nun unsererseits uns Qualitäten und Fähigkeiten zulegen, die uns zu satisfaktionsfähigen Partnern der Technologien machen, die ursprünglich nach unserem Vorbild geformt worden sind. Das finde ich eine interessante Entwicklung.
Das heißt, die Maschinen haben das Sagen?
Die Maschinen bestimmen zunehmend den Maßstab, an dem dann letzten Endes wir gemessen werden, beziehungsweise sie bestimmen einen Maßstab, den wir auch erstmal selber erfüllen müssen. Und sie ermächtigen uns, Dinge zu tun, von denen wir vor wenigen Jahrzehnten noch nicht mal geträumt hätten, dass wir sie tun könnten, aber nur, wenn wir uns auf ihre Bedingungen einlassen. Das ist sozusagen das eine, was mir zum Thema Medienkompetenz einfällt. Das zweite ist, wenn man sich das mal anschaut in der Entwicklungsgeschichte, natürlich hat es immer große medienpädagogische Appelle und Bewegungen gegeben. Ja? Also die Literalisierung der Gesellschaft, die Tatsache, dass Menschen lesen lernten zum Beispiel, das war natürlich ein Riesenentwicklungsprojekt, das bis weit ins 19. Jahrhundert gereicht hat. Ein Unterschied hat das Ganze im Vergleich zu unserer heutigen Zeit. Früher waren diese medienpädagogischen Appelle sehr stark auf Kinder und Jugendliche fokussiert. Heute betrifft das alle Gesellschaftsschichten. Also das heißt, diese Medienbildung, die ist eigentlich nie zu Ende, egal ob sie jung oder alt sind, ob sie, ich sag mal, Chefin oder Mitarbeiterin oder wer weiß was sind. Sie müssen eigentlich zu jeder Zeit und auf jeder Karrierestufe, sage ich mal, an ihrer Medienbildung arbeiten. Das ist, denke ich, ein signifikanter Unterschied zu allen anderen Zeiten.
Es gibt ja dieses sogenannte Riepelsche Gesetz in den Medien. Ne? Es kommt ein neues Medium und die Alten werden niemals ganz abgeschafft, sondern das Neue fügt sich so ein. Ist das bei den digitalen Medien auch so? Funktioniert das an der Stelle?
Ja, die Medienwissenschaft und Medien- und Kommunikationswissenschaft hat wenig Gesetze, aber dieses von Ihnen zitierte Riepelsche Gesetz ist ein ehernes Gesetz, das man in vielen, vielen Zusammenhängen beobachten kann. Und ich würde sagen, es gilt auch hier. Ja, neue Medien führen nicht zum gänzlichen Verschwinden alter Medien. Das heißt, auch in Zeiten der elektronischen Blitzpost, der E-Mail gibt es immer noch geschriebene Briefe. Auch in Zeiten der WhatsApp gibt es immer noch Postkarten und so weiter und so fort. Der entscheidende Unterschied ist, oder der entscheidende Punkt ist, dass es all dies heute in einer anderen Art und Weise und das heißt in einer anderen Funktion gibt als früher. Also das heißt, man schreibt eben heute nicht mehr Briefe, um seine entfernt lebenden Verwandten über sein Leben und den Gang seines Alltags zu informieren, sondern man schreibt, um sie zu einem Fest einzuladen, man schreibt, um sie auf einen Trauerfall hinzuweisen und so weiter. Das heißt, die Funktion dieser Medien hat sich verändert und das kann man heute genau und sehr, sehr gut gut beobachten.
Kommen wir jetzt nochmal auf die sozialen Medien zurück. Also wir haben schon gesagt, es ist schwierig, sich komplett zu entnetzen. Und es ist ja auch ein bisschen so, das ist so ein schmaler Grat zwischen Teilnahme und kompletter Abschottung, wo man dann ja vielleicht auch sich von der Welt abschottet, oder?
Das stimmt. Ich würde nicht sagen, dass man komplett aus dieser vernetzten Welt aussteigen kann. Das kann man alleine schon deswegen nicht, weil es wohl kaum gelingt, dass wir unser gesamtes soziales Umfeld davon überzeugen, es uns gleich zu tun, ohne damit einer Sekte beizutreten oder eine Sekte zu gründen. Also das ist nicht möglich. Insofern bleibt jede Form von Entnetzung punktuell. Und ist ein Stück weit auch der Versuch, sich selber zu zeigen, dass man noch Herr bzw. Frau der Lage ist.
Was halten Sie eigentlich von so Menschen, von so sogenannten Lurkern, die Sie ja auch beschreiben in Ihrem Buch, die überall angemeldet sind, aber nur so zuschauen und gar nicht richtig mitmachen? Die haben dann Facebook-Account, sind bei Instagram, bei Twitter, aber nur um den Rest zu beobachten und nicht selbst aktiv zu werden.
Das sagt eine ganze Menge über unser gegenwärtiges Kommunikationsklima aus. Ich würde solche Leute niemals, wie soll ich sagen, verteufeln oder ich würde niemals das mit Emphase kritisieren wollen. Ich glaube, es sagt eine ganze Menge aus darüber, dass man sich im Netz sehr vorsichtig bewegen muss, weil man Angst haben muss, dass man sich zu sehr exponiert und dann in einer Art und Weise angreifbar macht, die man eben nicht mehr so leicht kontrollieren kann. Also insofern habe ich dafür großes Verständnis. Ist nichts, was ich kritisieren würde.
Und dann beschreiben Sie auch Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, die sagen, ich wünsche mir einerseits gut informiert zu sein, andererseits, ich halte das einfach gar nicht mehr aus. Und das ist, glaube ich, beschreibt doch auch den Zustand des Netzes sehr gut. Man nutzt es als Infoquelle, aber es gibt so Momente, wo man denkt, ich kann das gar nicht mehr verarbeiten und ich kann auch das, was mir da geboten wird, gar nicht mehr aushalten.
Das ist ein ganz großes Thema, die spezifisch auf Nachrichtenmedien gerichtete oder bezogene Erschöpfung von vielen Mediennutzern heute. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der uns Informationen in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, in denen jeder jederzeit besser informiert ist oder informiert sein kann als jemals zuvor. In einer solchen Zeit summieren sich aber meiner Wahrnehmung auch natürlich Nachrichtenfaktoren auf. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, sozusagen, was in sozialen Medien Gehör findet, da kann man sehen, dass sozusagen hier ist so eine Art Eskalationsspirale gibt. Sozusagen, man muss also immer lauter werden und immer drastischer werden, damit überhaupt Themen sich weiter verbreiten können in der Fülle an Themen. Das produziert bei vielen Menschen Reaktanz, Erschöpfungssyndrome und darauf reagieren die mit Verzicht.
Sollten nicht dann die leisen, die klassischen Medien einfach mal ihre Vorzüge diesbezüglich in den Vordergrund stellen?
Ja, das tun sie ja auch und die besitzen sie auch. Und auf diese Vorzüge verweise ich auch in meinem Buch. Das ist sicherlich etwas ganz Wichtiges, das zu tun. Das für mich Entscheidende an dieser Diskussion ist sozusagen die Paradoxie im Fühlen und Tun heutiger Rezipienten. Auf der einen Seite leiden die klassischen Medien an einem kontinuierlichen Publikumsschwund in den vergangenen Jahren. Das betrifft sozusagen einmal, das betrifft alle Generationen, aber das betrifft natürlich vor allem jüngere Generationen von Mediennutzern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite trifft aber genau sozusagen dieser Rückgang der Nutzung nicht einen Rückgang des Vertrauens oder der Wertschätzung ein, die heutige Mediennutzer den klassischen Massenmedien zollen. Und in dieser Paradoxie sieht man ein Stück weit auch sozusagen eine Ohnmacht. Also wir driften sozusagen ab in eine Situation, in der wir auf der einen Seite genau diesen Wert der klassischen Medien erkennen, aber keiner holt ihn sich mehr ab oder immer weniger Menschen holen ihn sich ab. Also sozusagen das Erkennen ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Handeln ist das Problem.
Herr Zustiege, wie ist denn gerade Ihr Entnetzungszustand so am Ende des Tages? Haben Sie gerade eine Fastenzeit oder Teilfasten? Wo sind Sie?
Ich verspüre dieses Bedürfnis nach punktueller Entnetzung sehr, sehr deutlich und versuche, das in meinem Alltag auch umzusetzen. Ich habe zum Beispiel bei vielen Dingen, die mich in meiner Arbeit beschäftigen, umgestellt wieder auf analoge Medien. Das heißt, ich schreibe mir viele Dinge mit der Hand auf, führe Notizbücher und solche Dinge und habe gesehen, dass ich dadurch nicht unbedingt effizienter werde, nicht unbedingt besser arbeite, aber ein anderes Gefühl für meine Arbeit kriege und für die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und da achte ich sehr deutlich drauf. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich nach wie vor spüre, dass ich da viel zu tun und nach wie vor auch viel zu lernen habe.
Sagt der Medienforscher Guido zur Stiege. Sein Buch Taktiken der Entnetzung ist bei Suhrkamp erschienen. Herr zur Stiege, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.